Und jetzt alle zusammen. Es hört sich scheiße an, aber egal.
Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge, die Boom Bingen, The Mandalorian. Wir sprechen heute über die ersten vier Folgen der zweiten Staffel von The Mandalorian. Und wenn ich sage wir, dann spreche ich natürlich nicht im Plural des Majestates. Nein, ich habe wieder wunderbare Gäste an einer Seite. Er ist der R2-D2 zu meinem C-3PO, der Han zu meinem Chewie, der Dr. Evazan zu meinem Ponde Baba und der Kirk zu meinem Spock. Hallo Kit!
Oh Gott, das ist aber schön. Ich wäre auch gerne deine Frisur zu Prinzessin Leia.
Du hörst meine Frisur zu Prinzessin
Nein,
Leia?
Ich wäre gerne deine Frisur, wenn du Prinzessin Leia wärst.
Ah.
Der ultimative Sidekick. Cinnamon Buns.
Ja gut, aber mit offenen Haaren hat sie für mich ein bisschen mehr gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Episode 6 Prinzessin Leia über Episode 4 Prinzessin Leia. Was jetzt nicht nur am Sklavenkostüm liegt, aber auch an der Frisur.
Ja, ja. Prinzipiell. Und wahrscheinlich auch, weil Carrie Fisher nicht komplett besoffen war am Set.
Nee, aber zugekokst.
Ach so.
Also ich glaube, gekokst hat sie über alle Filme. Sie hatte extra ihren Coke-Nail. Den ja. Sieht man ja, glaube ich, in Episode 5 oder Episode 4 sieht man, dass sie halt an der einen Hand einen ziemlich langen Fingernagel hat. Was sie ja dementierte, dass ihr Coke-Nail ist, weil sie gesagt hat, wie jeder gescheite Kokser macht sie das aus dem Spiegel. Aber es sah halt so aus wie ein Coke-Nail.
Okay, alles klar. Da ist deine Trivia ein bisschen besser gesetzt als meine.
Schön. Aber auch schon komplett erschöpft jetzt an der Stelle. Und deshalb haben wir uns natürlich wieder an Stargast an Land gezogen. Kit hat es mir damals angekündigt, dass er der Mann ist, der alles über Star Wars weiß, dem wir jede Frage stellen können, der alle beantworten kann und der größte Star Wars-Fan der Welt ist.
Oh scheiße, ist das so?
Ja, behaupte ich jetzt einfach mal. Und wenn wir zwei R2-D2 und C-3PO sind, dann ist er auf jeden Fall K2SO, der wahre beste Droide in Star Wars. Es ist uns wie immer eine Ehre. Herzlich willkommen, George Lucas. Ah, Kotaro Dürr. Hallo, Kotta.
Das mit dem Coke-Nail war mir neu. Hi.
Ich hab ja, das aber auch wusste ich nicht. Ich hab das auch gewusst.
Ja, ich hab mich lieber, was Carrie Fisher angeht, habe ich mich lieber verloren in die Sage, in ihren wahnsinnigen Auftritt über die komplette Saga hinweg. Ihren fantastischen Kurzauftritt in Rogue One.
Ja. Und, Ja, ich muss sagen, ich fand das eigentlich ganz charmant. Ich fand's charmant.
Ja, ich fand es ein bisschen gruselig. Also es sah schon komisch aus.
Ja. Gemessen an dem, was möglich war zu dem Zeitpunkt, fand ich es ein bisschen befremdlich, ehrlich gesagt. Also ich fand, da wäre schon mehr drin. Es war schon gut gemacht, so ist es nicht, ja, aber es war nicht allzu lang weg von der Einführung von Deepfakes in den Massenmarkt via Apps. Und das hat gefühlt tausendfach besser funktioniert als das, was sie dort gemacht haben. Also, naja, egal. Es hat einen schönen Bogen gespannt. Und hey, yo, ja.
Ja, ich fand,
beste Frau.
Ich fand hier Grand Moff Tarkin in Rogue One. Das haben sie eigentlich ganz gut gemacht, fand ich.
Fand ich auch schwierig.
Ja, ich fand's ein bisschen besser gemacht als Leia. Muss ich sagen. Aber bei beiden habe ich mich gefreut. Über beide Cameos. Und Darth Vader.
Ich fand es halt auch irgendwie. Ich bin da nicht drauf klargekommen, dass wir mittlerweile so weit sind, dass wir einen Charakter komplett digital erschaffen können, anhand von irgendwelchen Archivaufnahmen und Bildern von irgendeinem Menschen. Also ein Mensch, der halt schon lange tot ist, der dann eine komplett neue Rolle, nicht neue Rolle spielt, aber die Rolle in komplett neue Szenen setzt. Und das, ich weiß nicht, irgendwie geht da die Technik zu weit. Ich weiß es nicht. Ich fand's komisch.
Ja, aber mal schauen, was da so in Zukunft noch machbar ist. Mit, wenn jetzt, ich sag jetzt mal Stichwort, Star Wars Episode 18 mit vielleicht einem, ja, Han Solo, der, ja gut, kann gar nicht sein, bin ich gerade blöd, der ist natürlich gestorben. Ups, Spoiler. Oder mit irgendwelchen anderen Schauspielern, die im echten Leben gestorben sind, dass man das nochmal raushauen kann. Ja, ist die Frage, mit wie viel Ehrfurcht und Würde das auch gemacht ist. Ich fand das bei den Sequels mit Prinzessin Leia dann tatsächlich dann auch too much.
Ja, aber da war es ja nur kurz mal so eingestreut. Also ich hätte es zum Beispiel total cringe gefunden, wenn sie den Solo-Film komplett mit Harrison Ford als Deepfake statt mit Alden Ehrenreich gemacht hätten. Also ich weiß nicht, sowas braucht doch auch kein Mensch,
logisch. Alden Ehrenreich halt hat es auch ganz solide gemacht, finde ich.
Ja. Du liebe Leid, was habe ich hier losgetreten, ey?
Ja, ich wollte es gerade sagen, hier. 5 Minuten
Solo,
drin.
Fantastischer Film, ey. Und Phoebe Waller-Bridge als Androidin.
Super.
Unglaublich.
Generell, also der Droid-Output in der letzten Zeit ist sehr strong und sehr, sehr amüsant. Also auch jetzt hier, wie du es jetzt vorhin gesagt hast, Alan Tudyks Charakter in Rogue One.
K2SO.
K2SO, toll. Toll. Und vielleicht mal schauen, was für Charaktere, Droiden-Charaktere eventuell in der Zukunft noch kommen werden. Wenn ich das richtig sehe, wurde da was angeteasert am Ende der 4. Folge. Zumindest was Roboter und Androiden angeht. Naja, aber genau, wir reden ja jetzt hier, wir sind nicht hier der Rogue One Cast, wir sind auch nicht der Solo Cast, weil wir sind zu dritt. Nein, wir reden über Mandalorian. Und zwar die zweite Staffel. Zweite Staffel, die ersten 4 Folgen sind raus. Und Leute, ich sag's euch, ich fand's geil. Ich fand's geil.
Ich bin wieder drin.
Total.
Die wichtigste Frage zuerst, Kota, hast du die Folgen gesehen? Oder?
Natürlich habe ich die Folgen gesehen. Ich habe auch schon die erste Staffel gesehen. Ihr habt mich nur alle falsch verstanden, als ich am Ende des letzten Males gesagt hatte, ich habe überhaupt die gar nicht angeguckt. Ich meinte, ich habe keinen Rerun davon gemacht. Ich habe die ganze erste Staffel 2-mal gesehen und als wir zusammengekommen sind zum ersten Mal, habe ich mich über ein paar Wissenslücken via Recherche hinweg geholfen und ich habe die schon gesehen.
Nee, jetzt das ist okay. Ich habe das knallhart falsch verstanden. Ja. Was total bescheuert
kein Problem.
Ist, weil du mir damals mich da drauf gebracht hattest. Überhaupt.
Fair enough.
Ja. Ne? Aber naja, was willst du machen?
Richtig.
Jetzt sind wir drin. Wir sind alle up to date. Also ich habe zumindest die 4 Folgen immer nebenher während der Arbeit angeschaut, während dem Homeoffice. Und das Gute ist, dadurch, dass ich das lasse ich halt im Hintergrund halt laufen und dann schaue ich mir die gegen Abend einfach nochmal an und dann nochmal so richtig. Und das deswegen ist bei mir so gut drin. Mir geht's aber wie Fabian, eine der Folgen zumindest relativ vergessbar, finde ich. Bis auf den ein oder anderen Fun-Fact, der da in der Folge mitspielt. Ich würde einfach sagen, wir gehen die erste Folge oder wir gehen die Folgen einfach generell einfach nacheinander durch, oder?
Jo.
Und sagen, was war geil, was war ultra geil. Und Leute, ganz ehrlich, die erste Folge, Kapitel 9, The Marshal, alter Falter. Eine Achterbahn.
Da muss man ganz kurz mal Props an Kit geben, der am Ende unserer ersten Folge über Mando gesagt hat, er geht davon aus, dass in der ersten Folge der zweiten Staffel was Ähnliches gezeigt wird wie Baby Yoda am Schluss und dass deshalb keine Screener rausgegeben wurden. Und er hatte recht, weil wir sehen, was ziemlich geil ist am Ende. Da kann man auch mal klatschen.
Kann man auch mal klatschen und an dieser Stelle die große Spoilerwarnung rausgeben. Ich glaube, ab jetzt lohnt sich's wirklich nur für Leute, die das ganze Ding noch nicht gesehen haben. Schon gesehen haben. Absolut. Andersrum. Dieses Ding wieder mit falsch verstanden werden, ich befeuere es auch. Ab jetzt Spoiler, ab jetzt nur Leute, die es schon gesehen haben. So.
So. Leute, es war wirklich eine Achterbahn der Gefühle in dieser Folge. Für mich zumindest. Erstmal dieser Switch and Bait, wo du einfach siehst, okay, er ist jetzt auf Tatooine. Das war die erste Sache, die ich mir gedacht habe, so okay, Tatooine, geil, aber warum? Warum nochmal? Ich weiß, es ist eine relativ kleine Story, aber warum müssen wir wieder nach Tatooine? Das ist so Star Wars Mainline Plot Ding. Bleibt doch, macht euer eigenes Ding. Das könnt ihr doch machen. Das muss nicht immer mit dem Großen zusammenhängen. Doch muss es. Und es war der Hammer. Erster Bait and Switch. Es gibt hier in diesem erstmal die geile Szene ganz am Anfang, wo sie in dem wo dieser Kampf stattgefunden hat zwischen den woher kennt man diese Schweine aus Jabba's Palast, genau, richtig. Und das ist schon mal ganz geil, wie hier Vibrationswaffen und einfach wieder hier Mandalorian badass. Mando richtig richtig gut, zerschnetzelt einfach alles. Und Baby Yoda versteckt sich in seiner Kapsel. Finde ich charmant, fand ich super. Und genau, er kriegt praktisch hier von einem Gangster, Gor Koresh, den Hinweis, dass auf Tatooine eben ein Mandalorianer ist. Weil, wir wissen ja noch aus der letzten Staffel, Mando, wie heißt er nochmal? Din Djarin hat die Aufgabe bekommen, das Kind, Baby Yoda, an sein Volk oder seine Rasse wieder zu übergeben, wieder zurückzubringen. Und ja, dafür braucht er die Hilfe anderer Mandalorianer. Und Gor Koresh ist so ein Gangster-Lord, der sagt, ja gut, ich sag dir, wo du noch weitere Mandalorianer finden kannst, auf Tatooine. Aber ja, dann wird er wegen seiner schönen, silbrig glänzenden Rüstung angegriffen, schafft's aber, die alle platt zu machen und hinterlässt Gor Koresh diesen komischen rotäugigen Kreaturen, die man nicht sieht, aber wo man sich einfach denkt, okay, das ist so der Typ, der macht keine Gefangenen.
Ja, ich habe irgendwo gelesen, dass diese Spezies von diesem Typ, der kann wohl Gliedmaßen nachwachsen lassen. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Anscheinend, also vielleicht ist er nicht tot.
Ja, dann hoffen wir mal.
Und er wird von Luigi Mario gespielt.
John Leguizamo.
Mhm. Gesprochen.
Von Leguizamo, ja.
Von Luigi Mario. Stimmt.
Von Luigi Mario. Ja, da haben wir wieder die Brücke geschlagen zur letzten Folge Fernsehsessel. Wir sind einfach mega mit Überleitung.
Ah, super.
Wow.
Super. Ich muss auch sagen, dass hier gleich auch ganz am Anfang wirklich Mad Props auch hier an dieses Make-up-Department beziehungsweise hier die Special Effects, die einfach da hier diesen Hybrid aus praktischen Effekten, sprich Make-up für die Außerirdischen und dann, ich weiß nicht, ob das Greenscreen ist, wie sie das geschafft haben, praktisch das Gesicht halt zu digitalisieren und dann die Animation da drauf zu legen. Das sah unglaublich gut aus in meinen Augen.
Und das war keine Animatronik?
Meines Wissens nach nicht. Meines Wissens nach ist das, wie gesagt, das Gesicht ist computeranimiert und der Rest
Gorkoresh.
Ist, ja, ich meine schon. Hör auf. Ich sag das jetzt. Ich bin da ziemlich sicher, dass das so ist.
Okay, wenn du es sagst, ich bin Riesenfan der neuen Discovery-Staffel, weil auch unter anderem Saru wieder eine unfassbare Rolle hat. Ihr wisst vielleicht, guckt ihr Discovery?
Ich schaue es nicht.
Nee, aber nein. Das ist der Typ mit den Armen, oder?
Das ist gespielt von Doug Jones, der ja irgendwie immer, wenn man 2,20 Meter Typen mit langen Gliedmaßen gebraucht hat, er derjenige war, unter anderem bei Guillermo del Toro sehr häufig zum Einsatz gekommen.
Alle Guillermo del Toro Filme. Genau das gleiche hast du in der letzten Folge gesagt, finde ich sehr schön. Hast du auch gesagt, wenn ihr einen 2,20 Meter großen Typen mit langen Gliedmaßen
braucht. Das ist aber auch so.
Ja. Und das ist einfach mein Cue für den Typen. Und bei ihm ist es ja so, dass es einfach komplett Plaster in der Fresse ist und sicherlich stundenlang braucht, bis das einfach so sitzt, wie es sitzen soll. Und bei Gor Koresh war das animiert?
Ich bin sehr sicher, dass das animiert war,
okay.
Dass das Gesicht animiert ist und dann so drum. Zumindest sagt mir das meine Recherche.
Guti.
Ja, genau.
Jedenfalls bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn wir in diesem Pace jetzt alle 4 Folgen durchgehen, dass wir in 5 Stunden für Verschwung vermutlich einfach noch nicht fertig sein
Nein,
werden.
Wir gehen da schon schnell durch. Wir gehen schon schnell durch. Nee, der kommt nach Tatooine und findet diesen Mandalorianer, der kein Mandalorianer ist. Aber, ey Leute, sorry, ich weiß nicht, für mich war das ein Magic Moment, als auf einmal dieser Typ da reinkommt und der Helm da ist. Ich habe echt überlegt, nee, das ist er nicht. Doch, das ist er. Doch, es ist fucking Boba Fetts Helm.
Ja, ja,
und
ja, ja.
Wow, geil. Und dann kommt dieser Marshall halt rein und es ist nicht Boba Fett. Das siehst du auch, weil du merkst dann auch, dem seine Rüstung ist nicht, die passt nicht so ganz. Ja, er ist ein bisschen zu klein für die Rüstung und was weiß ich. Und ich glaube, manche Cobb Vanth ist ja der Charakter. Den werden manche, wenn die Bücher auch noch gelesen haben, die ja jetzt hier in den letzten Jahren rausgekommen sind, die werden ja dann auch wissen, dass es diese Person gibt, diesen Charakter. Wird hier gespielt von Timothy Olyphant. Finde ich geil. Und der hat sich von Jawas diese Rüstung abgecheckt. Und ja, und das war so das erste Moment so, oh mein Gott, ja, Boba Fett, es ist nicht Boba Fett. Dann kommt das nächste, dass hier die Leute, die in dieser Stadt wohnen, wo er den Marshall spielt, dass er, dass die von einem Krayt-Drachen heimgesucht werden. Und ich dachte mir erst so, okay, Was kommt da für ein Viech dann rum? Ist das ein fucking Krayt-Drache? Ich sag fucking ganz oft, tut mir leid, aber ich war wirklich sehr, sehr aufgebracht in dem Moment. Ist das ein Krayt-Drache? Krayt-Drache, Episode 4, ganz am Anfang C-3PO, R2-D2 durch die Wüste laufen, das Skelett. Das ist ein Krayt-Drache. Tot natürlich. Und hier so, okay, Wahnsinn. Ist kein Krayt-Drache. Dann wird er aber genannt, es ist ein Krayt-Drache. Was? Und dann hast du Tuskenräuber. Du hast den Krayt-Drachen in seiner ganzen Pracht, der einfach wahnsinnig krass ist. Und dann natürlich der große, große Payoff ganz am Ende. Boba Fett lebt. Und wow.
Vermutlich.
Es kann, nee, es muss sein, weil, also erst, also was heißt es muss sein? Also Temuera Morrison hat ja Boba Fett gespielt, also jetzt auch hier diesen Charakter, der da am Ende zu sehen war, ganz kurz, hat aber auch eben in den Prequels Boba Fett gespielt. Und
Jango
Fett, Entschuldigung, Jango Fett, genau. Und Boba Fett ist ja auch ein Klon von Jango Fett, der allerdings nicht diese Alters, ja, nicht so schnell altert, also praktisch in einem normalen Tempo, den er praktisch wie seinen eigenen Sohn aufziehen will. Und vom Alter her passt das. Vom Alter her passt das.
Es muss so sein.
Es muss einfach so sein. Und
ja, er sah auch auf jeden Fall so aus, als wäre er ein paar Jahre lang verdaut worden. Also das war nicht mehr so gesund, rein von der, ja, sicherlich auch olfaktorisch schwierig. Aber gesichtshausmäßig war da nicht mehr viel zu machen.
Absolut. Aber
also es wurde schon heftig gelebt auf Tatooine.
Es war wahnsinnig. Es war wahnsinnig. Ich fand's mega geil. Also wie gesagt,
ich habe das ja gar nicht gemerkt, ne, auf dem ersten Drücker. Da musste mich Jules erst draufbringen. So. Hier, das letzte Mal an dem Wochenende, wo alle nochmal in Restaurants gegangen sind, war ich dann mit ihm irgendwie im Japanisches. Na, nicht mal, ich glaube, wir waren woanders. Egal, auf jeden Fall eher so, sagen wir, ja, Ende der Reveal, ne? Ja, welcher Reveal? So. Ja, am Ganzen, soll ich dir sagen? Ja, sag bitte. Ja, Boba Fett. Das war Boba. Ich kam mir ein bisschen dumm vor in dem Moment, weil ich habe weder seine Waffen erkannt, an denen man ihn erkennen konnte, noch habe ich den Schauspieler erkannt. Also ja. Das ist, ne, also Fabi, nur um deine Einführung von vorhin nochmal ad absurdum zu fühlen, aber so viel Durchblick scheint dann bei mir auch nicht gegeben zu sein. Aber allein die Tatsache, dass er es ist und dass sie diesen Charakter wieder herholen, nachdem quasi die ganze Folge über der Red Herring mit diesem Scheiß, mit seiner scheiß Rüstung rumging, wo man die Hoffnung irgendwann schon aufgegeben hatte, dass da in der Hinsicht noch was passieren wird. Und ganz am Ende knallen sie einem den Typen um die Ohren. Stark! Sau stark!
Ja, ist mega geil. Also, und auch hier wieder super viele Easter Eggs dann auch, die einfach ja, auch hier wieder auch Spaß machen. So, ich habe mir dann so Diskussionen darüber durchgelesen, der Speeder, der von Covent benutzt wird. Manche spekulieren, oh mein Gott, das ist Anakins Podracer Motor. Ja,
das ist sicher das Modell.
Ich würde es auch aber sagen, ich glaube jetzt nicht, das wäre jetzt wirklich zu arg auf die Nase gebunden, aber es ist definitiv ein Podracer Teil. Und das war schön, wie gesagt, auch alles hier die mit der Rüstung war dann auch, wie gesagt, ganz toll, dass hier Din Djarin ihr so einen kräftigen Stoß auf den Jetpack gibt von Cobb Vanth und dann der Jetpack einfach losgeht. Schöner Throwback auf literally ein Throwback auf die auf Episode 6. Ist einfach schön. Das machen die da geht mein Herz auf. Es ist einfach gute Star Wars und das hat mich sofort mitgenommen. So viel.
Ja, vor allem binden sie einem die ganzen Easter Eggs nicht so auf die Nase. Die sind da. Und wenn man sie erkennt, ist geil. Wenn man sie nicht erkennt, ist aber auch nicht schlimm.
Ist auch nicht schlimm.
Also, die machen es nicht zum Plotpoint.
Richtig.
Also gerade sowas wie, dass die Tusken Raider in einer Linie reiten. Weil Obi-Wan in Episode 4 sagt, dass sie es immer machen, um zu verstecken, wie viele sie sind. Oder dass der Krayt Dragon sich genauso anhört, wie dieser Schrei, den Obi-Wan macht, um die Tusken Raider in Episode 4 zu vertreiben. Ich meine, wenn man das nicht erkennt oder wenn man das nicht weiß, dann ist es scheißegal. Dann stört es aber auch nicht. Aber wenn man es weiß und wenn man sich dann wieder dran erinnert, dann ist es einfach geil. Und die ganze Folge, also es war einfach wieder ein mega Start, so diese ganze Western-Ästhetik, die Folge hatte. Ich meine, allein wie er anfängt und auf Mos Pelgo ankommt. Sorry, das ist einfach für eine Handvoll Dollar. Wie er da irgendwie ins Saloon reinkommt und den Einheimischen hilft gegen irgendwelche Gangster und dann noch mit den Ureinwohnern sich sympathisiert, mit den Tuskenräubern, die dann noch humanisiert werden, weil die auch eigentlich, ich sag mal, in Episode 4 sind sie ja einfach nur böse. Und hier werden sie dann einfach vermenschlicht. Ja, genau.
Die wollen einfach auch nur leben.
Backstory, genau.
Und sie wollen einfach auch nur eine gute Zeit.
Einfach schön. Einfach schön.
Und was ich mich gefragt habe, bei diesen Minenarbeitern, die in der ersten Folge ja, wo erzählt wird, die das Dorf übernommen haben und von denen der Marshall das Dorf befreit hat, die hatten so seltsame Helme auf. Und ich hatte jetzt keine direkte Referenz, ich wusste nicht, wer es sein sollte, aber es sah so aus irgendwie. Es hat den Eindruck gemacht, als sei das entweder aus irgendeiner Spielzeuglinie, weil die sahen ja wirklich albern aus. Diese Helme, die sie alle getragen haben, die sahen wirklich aus, als kämen sie irgendwie frisch aus einem 70s-Science-Fiction-Film. Und ja, Star Wars ging in den 70ern los, aber das war wirklich so ganz schlechtes, also wirklich schrottiges Kostümdesign, wie alle diese dummen Helme getragen haben mit den Schlitzen vorne.
Toll, also absolut unpraktisch. Genauso wie auch die Mandalorianer-Helme auch super unpraktisch sind. Ja, weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber die Folge hat es auch noch so ein bisschen so einen, finde ich, auch einen cineastischen Kick gegeben, den ich tatsächlich leider erst, als es vorbei war, gesehen habe, ja, dass sich das Seitenverhältnis geändert hat, als der Kampf mit den Kraid-Drachen losging. Dass dann das Bild einfach von Breitbild einfach dann die Balken dann verschwunden sind. Nicht verschwunden, die sind halt so schön nach oben und nach unten geschoben worden. Ich hab's nicht gesehen, aber es war Wahnsinn. Also es ist mir da aufgefallen, als wir da zurückgingen. Und fand ich geil. Und so, ist gut gemacht gewesen. Irgendwie haben sie das gut geschnitten, dass man das eben so nicht sieht, beziehungsweise da einen natürlicheren Übergang dann auch gefunden hat. Geil. Fand ich auch sehr, sehr schönes Detail, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr starker Start in die zweite Staffel. Hat mich sofort abgeholt. Das war der Wahnsinn. Also fand ich
richtig. Und war auch die erste Folge, die Jon Favreau selbst gemacht hat, also auf dem Regiestuhl. In der ersten Staffel hat er nur geschrieben, produziert und hier hat er zum ersten Mal Regie geführt. Anscheinend gab es irgendwelche Terminkonflikte wegen König der Löwen, weil er da halt Regie führen musste. Und konnte da in der ersten Staffel nicht auf dem Stuhl sitzen, aber jetzt zum ersten Mal. Jon Favreau, vielleicht war das sein Markenzeichen.
In der zweiten Folge hat dann Peyton Reed Regie gemacht. Den kennt man aus den Ant-Man-Filmen. Das sind wahrscheinlich die Filme, mit denen man den noch am ehesten noch, glaube ich, assoziieren würde. Ja, genau, also so ziemlich, ja, die letzten 3 oder 4 Paul Rudd-Filme hat er, glaube ich, mitgemacht, wenn ich mich da richtig erinnere.
Und Girls United. Nee. Ganz wichtig. 2000.
Was?
Also sagt Google jetzt, keine Ahnung. Ich habe mich nie mit Peyton Reed auseinandergesetzt.
Nee, aber Girls United? Gott, habe ich das lange nicht mehr gehört. Krass.
Ja, so ein Cheerleader-Tanzfilm, oder?
Ja, aber ich glaube nicht so ein Tanzfilm à la Step Up oder was gibt's denn da noch? Honey kam doch auch so um die Zeit raus. 2001, 2002 mit Jessica Alba. Da einfach gedanced wird. Oder You Got Served.
Hallo, aber Kirsten Dunst als Cheerleaderin.
Geht schon.
Mit der fantastischen Gabrielle Union in der Nebenrolle. Eliza Dushku. Wer sind die alle? Ich habe keine Ahnung. Man kennt Kirsten Dunst, aber hey, toller Film. Peyton Reed hat also diese zweite ominöse Folge gemacht.
Die zweite Folge, ganz genau. Und da, das war so ein bisschen Dämpfer. Zumindest für mich.
Mhm. Ja.
Also Fabian, wie ging es dir?
Ja, die hat das Tempo wieder komplett rausgenommen. Hatte halt Bock jetzt auf Boba Fett, um zu sehen, was passiert jetzt. Ja, und dann gehen wir einfach komplett vom Boba Fett weg. Also die Folge hat auf jeden Fall seine Momente gehabt. Ich fand es dann auch witzig, als er dieses Ameisenwesen in der Kantina getroffen hat.
Hey, Dr. Mandible.
Ja, auch super Name halt. Und klar, wenn Peyton Reed es macht, dann muss natürlich eine überdimensionale Ameise mitspielen. Und alles mit Baby Yoda als Massenmörder war auch total süß, der hier die ganze Zeit Embryos frisst. War, weiß nicht, irgendwie ein bisschen komisch, aber fand ich auch geil.
Ich dachte, es gab vielleicht noch irgendeinen Payoff, dass er die nicht wirklich isst, sondern irgendwie, keine Ahnung, sein Magen ist ein gutes Ökosystem für diese Dinge und er kotzt die nachher dann geschlüpft wieder aus. Ich hatte kurz
gehofft, wow.
Das ist doch, nein, es ist einfach nieder.
Kit, er ist ein Zweijähriger. Im Körper eines 50-Jährigen. Er isst alles.
Er ist sehr hungry.
Das nennt sich orale Phase und er hatte Hunger.
Verstehe ich.
Immer.
Das verstehe ich.
Also er hat immer Hunger. Meins? Er ist wie so eine scheiß Möwe.
Der muss einfach.
Aus Findet Nemo. Meins. Bloß, dass er sagt und dann halt den Froschnachwuchs.
Der Froschnachwuchs.
Der royalen Froschfamilie. Ja, sich einverleibt. Toll.
Ja, vor allem, das waren die letzten beiden ihrer Art. Also,
ja. Nein, ich glaube nicht, dass die letzten ihrer Art sind. Spezies, ich glaube nicht, die letzte in ihrer Art. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, die letzte ist praktisch mit denen, wenn jetzt diese Brut jetzt nicht ausgebrütet wird oder diese Eier nicht befruchtet werden, dann stirbt halt diese Linie aus. Also diese Familie sozusagen.
Ah.
Ja, also soweit, so wie ich das mitgekriegt habe. Also es gibt die schon noch. Aber eben, wie gesagt, nicht in diese Blutlinie gibt es halt dann sonst nicht mehr.
Ja, Gott sei Dank, sonst müssten die auch irgendwie auf inzestuöse Verhältnisse hoffen, um die Linie am Leben zu erhalten. Aber hey, es hat so ziemlich den besten Untertitel aller Zeiten für mich gegeben und das war einfach Frog Lady Speaking Frog.
Finde ich gut.
Jedes Mal, wenn sie was gesagt hat, Frog Lady Speaking Frog, fand ich überragend.
Schön.
Ich musste jedes Mal lachen.
Es war ziemlich zutreffend auch.
Ja, weil es war eine Frog Lady, die Frog gesprochen hat, bis sie diesen Druiden genommen hat und wohl technisch nur so versiert ist, dass sie einen Übersetzer einbauen konnte, beziehungsweise den zumindest so fabrizieren konnte, dass sie ihn auch nutzen konnte. Ja, fand ich jetzt persönlich, war jetzt so an sich tatsächlich von den vier Folgen jetzt die schwächste. Die hätte in meinen Augen auch komplett weggelassen werden können, finde ich.
Oder als erste Folge halt, dann hat man nicht so hohe Erwartungen. Dann fängt es mit so einer typischen Mando-Folge an, wo halt Adventure of the Week, ja, er macht halt wieder was und kommt damit durch und alles okay. Und dann geht's richtig los. Und es war halt so ein kleiner Dämpfer, aber trotzdem muss man sagen, dass ich fand, dass die Verfolgungsjagd beispielsweise mit den X-Wings und der Razor Crest, es sah einfach so gut aus für eine fucking Serie.
Ja.
Das hat für mich. Habe ich keinen Unterschied gemerkt, ob ich jetzt einen Disney-Film gucke oder ob ich jetzt in Anführungszeichen nur eine Serie angucke. Und der Look ist schon mega gut. Und auch diese Spinnen sahen, ich finde Spinnen eklig, aber es sah halt irgendwie cool aus, diese Viecher.
Ich muss auch hier sagen, wie geil einfach auch dieses Setup für diese Verfolgungsjagd war, was einfach eine Polizeikontrolle im Weltall war.
Ja.
Mit diesen zwei X-Wings. Erstmal so X-Wings, geil. Und dann machen sie halt hier, ja, dein Tracker ist irgendwie aus und bla bla bla. Und also ja, das muss ich reparieren lassen. Ja, und den Blinker links, den müssen sie auch ersetzen, ne? Ja, ist okay. Also ja, wir lassen es jetzt bei einer Warnung. Also schauen sie mal, dass sie das dann jetzt hier machen. Und oh Gott, das war so geil, wie dann, okay, kannst du bitte wenn der eine dem anderen sagt, kannst du auf einen anderen Kanal wechseln, dann ist nur ruhig und dann spreiten sich die Flügel, die S-Foils und so. Oh shit. Okay, jetzt geht's ab. Und, geil.
Das war so einer der besseren Momente aus der Too Fast, Too Furious-Reihe, so?
So ein bisschen, ja.
Weil du genau, ja, also der Humor, den hat's schon so ein bisschen getroffen in die Richtung. Jetzt werden wir so ein bisschen Screwball, jetzt nehmen wir so ein bisschen dieses Awkward mit rein. Sowas sehr, sehr Jetziges in ein völlig fremdes Szenario. Das war cool, ja. Das hat schon was gebracht. Letztendlich hat das alles ja nur einem Zweck gedient, nämlich die Razor Crest so sehr zu zerstören wie möglich.
So gut und, auf jeden Fall. So gut.
Ja,
und die Folge drauf hat das halt dann beendet, sozusagen. Was diese Folge angefangen hat. Ich meine, was hat die Razor Crest in dieser Folge alles abbekommen? Also eine Bruchlandung, dann einen Sturz durch eine Eisdecke, eine dicke Spinne ist auf ihr gelandet. Und hundertprozentig haben sicherlich die X-Wing-Piloten auch den einen oder anderen Laserschuss verfehlt und die Razor Crest damit getroffen. Wer weiß. Auf jeden Fall, die hat sehr, sehr viel mitgemacht. Die hat sehr, sehr viel mitgemacht. Auch ganz kurz.
Ich hatte ein Problem damit, dass ich kurz vor dieser Folge Alien Covenant angeschaut habe. Also den neuesten Teil der Alien-Reihe, jetzt bei der Ridley Scott wieder.
Das tut mir leid, dass du Alien Covenant sehen musstest.
Gar nicht so scheiße gewesen, wie ich dachte, aber allein das Szenario, Eier im Boden eingelassen zu haben, aus dem kleine Viechs schlüpfen, war mir dann zu nah dran.
Das ist aber auch wirklich ikonisch, ne? Also das ist ja ikonisch, ja. Das ist sogar im ersten, dass du dann sogar in den auf den Alien-Plakaten dieses Ei dann auch siehst, einfach, weil das einfach so, so prägnant ist. Und hier auch das ursprüngliche Design von den Teilen, von diesen Spinnenviechern von Ralph McQuarrie, der ja hier die mehr oder weniger das, die ganzen Konzeptzeichnungen für die alten Star Wars Filme auch schon gemacht hat und da immer noch teilweise eben mit drin ist. Und das ist auch etwas, wo ich auch sagen muss, finde ich bei Mandalorian geil, dass sie diese Konzeptzeichnungen nehmen und damit dann auch wirklich arbeiten und das dann auch nutzen. Finde ich sehr, sehr schön gemacht und ja, hat mich sehr gefreut, das im Nachhinein zu lesen. Also ich selber jetzt nicht irgendwie ein Buch von dem daheim, wo ich jetzt sehe, oh, das kenne ich, sondern wurde im Nachhinein praktisch dann nochmal erwähnt, so hey, schau mal hier und oh, geil, finde ich geil. Und ja.
Ja, die hätten ursprünglich auf Dagobah leben sollen, glaube ich, in Empire und sind dann in Rebels, soweit ich weiß, ich habe Rebels leider nicht gesehen, kommen sie wohl vor, die Spinnen. Also ursprünglich waren sie für das Imperium schlägt zurück auf Dagobah geplant. Mhm. Und jetzt dann hier das erste Mal in Live-Action.
Krass.
Ach. Und ganz kurz nochmal zum Thema Konzeptzeichnung. Das habe ich letztes Mal gar nicht angesprochen. Ich finde es mega. Also dieser Abspann immer, wo die Konzeptzeichnungen der Folge immer so drin sind. Für mich ein Grund, den Abspann anzugucken. Weil sowas hast du halt nicht oft. Ich meine, mittlerweile, klar, ich weiß nicht, in einem Spider-Man-Film hast du dann einen Abspann, ein Spinnennetz. Aber deshalb brauche ich mir den Abspann nicht angucken. Oder wegen der After-Credit-Scene. Mhm. Aber sowas, da habe ich dann Bock. Da habe ich Bock, mir das anzugucken. Und da ist dann nämlich auch schon passiert, dass ich dann auf einmal Namen gelesen habe. Gerade von in der ersten Staffel habe ich dann auf einmal Bryce Dallas Howard gelesen oder irgendwelche Schauspieler, die ich sonst wahrscheinlich einfach nicht gesehen hätte, wenn ich mir den Abspann nicht angeguckt habe. Und ich finde das richtig gut gemacht. Mir gefällt es, diese Konzeptzeichnung zu sehen und wie sie es dann tatsächlich umgesetzt haben.
Ja, voll. Ja. Und ich finde es eigentlich nur schade, dass dieser Abspann so kurz ist. Weil irgendwie, das sind immer die letzten 5 Minuten der Folge. Davon sind es irgendwie gefühlt nur 1 Minute sind es tatsächlicher Abspann. Der Rest sind hier die Slides von den ganzen Synchronsprechern und den für jedes Land, in dem es eine Synchronfassung gibt. Und das läuft einfach 3,5 Minuten oder so. Und so, okay, alles klar. Hier steht dran, Runtime 40 Minuten. Und jetzt sind es dann aber auch nur tatsächlich 33, 34 Minuten für eine 40-minütige Folge, die mir angezeigt wird als solche. Finde ich schade. Ja, und aber ansonsten, ja, das ist so, würde ich jetzt echt sagen, die schwächste von den 4 Folgen. Paar schöne Momente auch, aber eben, wie gesagt, für mich, die hätte man auch rausnehmen können.
Ja.
Ja.
Ich hätte sie nicht vermisst, sagen wir mal so.
Nee, es ist so ein bisschen Worldbuilding auch nochmal, auch gerade mit den X-Wings, die halt so hier in Anführungsstrichen diese Polizeikontrolle machen, so ja, weil das jetzt hier unter der neuen Republik halt dann steht und dann am Ende dann halt auch so, ja, hier nicht so, ja, hier, ne, grüß Gott, sondern dann sagt man halt so, ja, möge die Macht mit dir sein. Und das sagt man dann auch zurück. Und das ist so, okay, sind wir in der Kirche? Nein, wir sind bei Star Wars. Finde ich schön, fand ich cool. Dass das so ein bisschen, Worldbuilding-mäßig hat das ein bisschen was gemacht. Zumindest mit der Rolle der neuen Republik jetzt gerade, wie gesagt, dadurch, dass die hier X-Wings da unterwegs sind. Und habe mich auch gefreut, die einfach auch wiederzusehen.
War aber, jetzt nochmal ganz kurz, gerade das nochmal Amy-Test. Ich fand's komisch, dass er gesagt hat, möge die Macht mit euch sein. Weil er weiß nicht, was die Macht ist. Und er weiß ja nicht, was Baby Yoda macht. Also, er benutzt ja, ich sag jetzt mal die Force, damit ich nicht immer Macht sag. Weil Baby Yoda benutzt die Force und Din Djarin weiß nicht, was das ist. Und er weiß offensichtlich nicht, was Jedi sind. Aber er sagt, möge die Macht mit euch sein. Das hat mich dann, fand ich so, okay. Also, entweder ist halt einfach so weit, dass mittlerweile jeder sowas sagt, dass es mehr oder weniger, ich weiß nicht, in den normalen Sprachgebrauch übernommen wurde und sich keiner mehr des Ursprungs bewusst ist. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja gut, wie viele Jahre nach Episode 6 spielt das? Also Jedi waren ja ein Thema noch.
Mhm, richtig.
Ja, dann wiederum sind wir im Outer Rim. Und bei einem Universum, was dermaßen weit gespannt ist, finde ich es durchaus realistisch, eine Situation zu haben, in der man einfach Redewendungen hat, deren Ursprung man nicht nachvollziehen kann. Mhm. Also, dass man halt einfach sagt, okay, die stehen irgendwie auf Macht, was auch immer deren scheiß Problem ist. Damit man nicht das Problem mit denen hat, sagen wir einfach, babbeln wir einfach ihren Scheiß nach. Das ist so wie Weg. Wenn du nach Bayern gehst und automatisch Grüß Gott sagst, um nicht aufzufallen. Okay. So ein bisschen so nach dem Motto.
Okay, gut. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe.
Ich sag's aber, in 50 Jahren werden die Leute auch sagen, das ist der Weg. Das ist der Weg. Und dann?
Sagen sie jetzt schon in meinem Freunden- und Bekannteskreis, was ich sehr gut finde.
Ja, weil, wie sagt Kotta, das ist der Weg.
This is the way.
Solange sie nicht anfangen mit Waffen sind meine Religion, alles.
Ah, ja, okay. bitte nicht. ja, aber andere.
Was sagt er nochmal jedes Mal, wenn es darum geht, dass er von dem Kleinen getrennt wird? He and I must not be parted oder irgendwas.
Where he goes, I go.
Where he goes, I go. Und er sagt das bei jeder Gelegenheit.
Ja.
Ist euch mal aufgefallen?
Würde ich aber auch machen.
Wo es irgendwie, ich glaube, darum geht, dass irgendwen auf, irgendwer passt doch auf
ich sag's, wo er in dieser Schule ist.
Ja, genau.
Where he goes, die Macarons da snackt.
Ja, ja.
Lecker.
Genau, und da kommt er wieder mit demselben Spruch, auch wieder so, ne, eingehämmerte Zitate oder Sachen, die er halt sagt, so.
Der schön. Richtiger Helikoptervater geworden nach einer Staffel.
Helikoptermann, du, genau.
Ja. Ein bisschen übertreibt das, der Gute.
Ja, ja, aber das sieht man, diese Momente kommen immer mal wieder durch. Jetzt Ende der vierten Folge mit den, ich sag jetzt mal, Achterbahnfahrt, wo der Kleine sich so dann so ein bisschen einsaut und er dann halt noch weiterredet, während er halt irgendwie so ein bisschen das Lätzchen putzt oder so. Finde ich schon.
Seinem Umhang sogar.
Mit seinem Umhang, ja, genau. Und das ist schon, der ist schon in Dad-Mode jetzt. Der hat schon die Dad-Reflexes auf jeden Fall. So wie jetzt in der dritten Folge dann auch. Wenn ganz am Ende von dem Mon Calamari, wir springen gerade ein bisschen rum, von dem Mon Calamari die Razor Crest repariert wird und dann dieses komische Spinnenviech da noch rum eiert, das wieder ein anderes Krebs-Seestern-Viech ist, das dann praktisch den Baby Yoda dann angreifen will. Und im letzten Moment den Jaren, zack, greift ihn. In der nächsten Szene siehst du nur, wie ein Tentakel aus Baby Yoda rausragt und er einfach noch, wie es in nicht schöner als in Susi und Strolch hätte sein können, da landet einfach das Teil im Mund.
Ja. Oder Oldboy.
Ja, oder so.
Das war die kleine Oldboy-Referenz des Films.
Natürlich.
Keine Ahnung, ob das eventuell mit...
Damit schlagen wir wieder die Brücke zum asiatischen Film und den Einflüssen, die diese Filme auf Star Wars haben.
Also wenn ihr euch so richtig ekeln wollt und Oldboy noch nicht gesehen habt, dann tut's euch an. Meine
Herren,
ein wunderschöner, sautrauriger und bekloppt ekelhafter Film auch.
Und nichts drüber lesen. Einfach anschauen.
Nichts drüber.
Wirklich.
Nicht die Ami-Version gucken, die Originalversion.
Nein, nicht.
Josh Brolin in allen Ehren, aber nicht die Ami-Version gucken.
Da gibt es ein Remake mit Josh Brolin, ernsthaft?
Wow, wusstest du das nicht? Hier von, hat das Spike Lee nicht Regie geführt da?
Wer weiß, lass es uns vergessen.
Auf jeden Fall brauchst du wirklich nicht anschauen. Spike Lee, ja genau, und nein. Schaut euch das Original an. Super. Ja.
Die vierte Folge, wenn wir gerade dabei sind, weil ich weiß nicht, so viel weiß ich über die dritte gar nicht mehr, muss ich zugeben.
Die dritte war Sasha super Banks. Wichtig.
Mm-hmm.
Das ist die Sasha Banks-Folge, Kotta.
Mm-hmm.
Dann ist das die du auf dem Schirm haben solltest.
Mm-hmm. Schande über mein Haupt, aber ja, ich hatte sie jetzt tatsächlich völlig vergessen, weil ich so dermaßen einfach fertig war von der Tatsache, dass Carl Weathers selber einfach Regie geführt hat in der vierten Folge. Und schon darauf mich irgendwie stürzen wollte. Aber scheiß drauf, das ist ein Teaser für gleich. Wer ist überhaupt Carl Weathers? Ihr erfahrt es gleich. Folge 3, Sasha Banks. Wer ist Sasha Banks? Warum gehen alle so auf Sasha Banks ab? Sasha Banks ist Wrestlerin beim Branchenprimus WWE, was viele, und ich sag viele, so gut wie alle, die nicht in dieser Blase sind, und damit sind eigentlich alle gemeint, immer noch kennen als WWF. Ich bin da neulich mit einer Cap reingekommen in der Redaktion und was? Es gibt WWF noch? Und das war nicht selten. Viele sind in den 90ern stehen geblieben und wissen nicht, dass WWF mittlerweile WWE heißt, weil tatsächlich World Wrestling Federation Ärger bekommen hat mit der großen Panda-Firma.
Der World Wildlife Fund.
Ja, yep. Und die gesagt haben, nein, das ist unseres und sie haben recht bekommen, deswegen mussten sie es in World Wrestling Entertainment umbenennen.
Das ist aber
ich schweife ab.
Auch schon 20 Jahre her.
Ja, und für viele ist die Wrestling-Interesse 20 Jahre her.
Ja, aber sogar Vince hat am Sonntag aus Versehen WWF gesagt, statt WWE, um das
mal
anzuwerfen. Ja, als er
bei der Survivor Series.
Genau, also hier das als ein Undertaker angekündigt hat.
Nein.
Da hat er so ein bisschen komisch deplatziert gewirkt. Das habe ich zum ersten Mal gedacht, dass Vince McMahon ein Mensch ist.
Da hat er ist 120 gesagt, Jahre alt. Was willst du machen?
Ja, aber mittlerweile merkt man es. Also er hat so ein bisschen deplatziert gewirkt. Ich weiß nicht, ob es einfach nur die Emotionalität war, dass er sich vom Undertaker verabschieden musste, von seiner größten Kreation, oder ob er wirklich mittlerweile ein bisschen, weiß nicht. Auf jeden Fall hat er da irgendwann gesagt, the fans of the WWF. Und hat das gemerkt, which is WWE now, of course. Und dann
Ich muss mal blöd fragen. Jetzt war ja hier mit der Survivor Series Undertaker verabschiedet. Hat er nochmal gekämpft, weil ich dachte, sein letzter Kampf.
Nein.
Okay, ich wollte es gerade sagen, weil sein letzter Kampf war doch gegen. War das gegen Brock Lesnar?
Nein.
Nee, auch nicht. Oh Gott, tut mir leid.
Brudi.
Ich weiß, ich kenne nur dieses Match.
Da war die Streak vorbei. Das Match gegen Brock Lesnar war die Streak. Das war da, er hat ja 21 Mal bei WrestleMania gewonnen. Und 21-1 war dann gegen Brock Lesnar, wo du das erste Mal besiegt wurdest.
Das war.
Ja, und danach gab es so ein paar Momente. Also, das wäre so der erste Moment gewesen, wo man gedacht hat, okay, er hört jetzt auf. Dann gab es doch das Match gegen Roman Reigns, wo alle gedacht haben, okay, jetzt muss er aufhören. Nachdem er das Match auch verloren hat bei WrestleMania gegen Roman Reigns, kleiner Wrestling-Exkurs mal, hat er ja sich 20 Minuten Zeit genommen, um im Ring mehr oder weniger sich komplett auszuziehen, aber seinen Mantel abzulegen, seine Handschuhe abzulegen,
ja, seinen
Hut abzulegen. Er ist erstmal, dass sein Charakter gebrochen hat, seine Frau geküsst, die Ringside war. Und alle sind davon ausgegangen, ja, okay, das war's im Undertaker.
Ja, eben.
Ja, und dann kam hier Saudi-Arabien, hat mit Geld gewunken und dann gab's das schöne Brothers of Destruction gegen DX Tag Match, was das beste Wrestling-Match aller Zeiten ist.
Okay, jetzt, Kotter, streitet Ende. Euch.
Das war nicht.
Ich dachte gerade, das Schlimmste,
was jemals passiert ist.
This ain't it, dude. Ja, aber es hat eben hergehalten für eine fantastische fünfteilige Dokumentation, die ihr sehen könnt im WWE Network. Tatsächlich
uns, ich habe noch keinen Account.
Die Undertaker-Doku lohnt sich. Sie ist tatsächlich gut gemacht. Also ist natürlich eine pure Werbeveranstaltung, aber es ist interessant zu sehen, wie so ein Typ, der einfach in die Jahre gekommen ist, immer noch den Willen und die Disziplin aufbringt, sich dermaßen zu schinden, in einer kleinen Garage einen Ring aufzubauen, sich da wieder auf Form zu bringen, extra sich operieren lässt, um dann nochmal Big Saudi Money einzucashen. Und wer soll es ihm verübeln an der Stelle? Und jetzt, nee, um auf deine Frage zurückzukommen, jetzt bei der Survivor Series wurde er angekündigt mit seinem großen Heyday. Es gab auch eine extra Hot Ones Folge, bei der er mitgemacht hat und wo darauf hingewiesen wurde, deswegen wusste ich's tatsächlich. Hot Ones, die fantastische YouTube-Serie, wo Hähnchenschläge in verschiedensten Schärfegraden gegessen werden und dabei fantastische Interviewfragen gestellt werden, richtig gut. Und da wurde gesagt, hier am Sonntag ist ja jetzt dein großer Abschied bei Survivor Series. Und es war genau nur das. Er ist auf die Bühne gegangen mit seinem üblichen Bravado, hat seinen Spruch gebracht. Also er hat irgendwie gesagt, es ist Zeit für mich, den Undertaker zu den Akten zu legen. AKA, it's time for me to let the Undertaker rest in peace. Und dann war es das. Süß. Und dann ist er wieder gefühlte 20 Minuten die Rampe hochgelaufen und es war also,
sie haben noch kurz Paul Bearer eingeblendet, fand ich dann ganz schön.
Ah, schön.
Das war nett. Es leidet einfach das ganze Business unter der Tatsache, dass man nicht richtig Zuschauer hat.
Ja.
Also diese Video-Wall, wo die Leute von zu Hause zugeschaltet sind, die finde ich ja noch einigermaßen okay, aber diese affigen, eingespielten Undertaker-Chants.
Ja, aber ich finde es geil, dass der Undertaker schon so oft zurückgetreten ist, dass sie diese Chance parat haben mit Thank the Taker und sowas. Ich meine, ist halt auch.
Sie hätten ja wenigstens eine Variante bringen können. Es war ja nur Undertaker. Und sie hätten auch Thank you Taker machen können. Das gab es nämlich auch. Aber sie haben halt immer denselben wiederholt und irgendwann hat man ihn erkannt. Und das war dann halt dieser awkward Moment, wo man wusste, okay, da hat jemand einfach nur auf Play gedrückt.
Ja, aber das war schon komisch. Auch das Vorgeplänkel, wo dann eine Viertelstunde lang irgendwelche Legenden und Weggefährten des Undertakers, jeder mit seiner Musik rauskommt, jeder sein Entrance hat und dann verschwinden aber alle aus dem Ring, bevor der Undertaker wieder kam.
Ja.
Was auch sehr merkwürdig war. Vor allem die Auswahl war irgendwie willkürlich, dass dann auf einmal Jeff Hardy mit dabei war. Klar, die hatten dieses geile Ladder-Match. Aber JBL und so, wo ich dann gedacht habe, okay, ja, jetzt weiß ich nicht. Jetzt hat man einfach nur geguckt, wer ist da, wer hat Bock, wer will rauskommen.
Ja.
Fand ich dann ein bisschen komisch.
Weißt du, was ein schöner Abschied war? Letztes Jahr Jushin Van der Liger bei NJPW in der japanischen Liga, dieser kleine Typ, der immer in dieser Teufelsmaske aufgetreten ist, dessen Gesicht man einfach nicht kennt bis heute, der ist einfach der größte Leichtgewichtler aller Zeiten oder wird als solcher betitelt. Der hat einfach den Weg geebnet für alle Wrestler, die halt nicht höher als 1,65 Meter, 66 sind. Und wahnsinnige Matches geliefert. Und wie die seinen Abschied einfach zelebriert haben im Ring. Vielleicht wollten sie auch nicht so viele Leute auf einen Haufen haben. Es war ihnen zwar auch scheißegal beim Auslauf der Leute, aber alle Leute, egal ob Heels oder Babyfaces, standen im Ring und haben zusammen seine scheiß Einlaufmusik gesungen. Weil die ist halt wie so eine Kaiseten, wie so eine Power Rangers-mäßige Serie, ne?
Ja, so sieht er halt noch aus.
Ja, sieht aus wie so eine Power Rangers-Figur. Und der hat dann auch noch so eine Melodie, wo jeder den Text kennt von denen, von seinen Kollegen. Und die haben das zusammen gesungen mit Mikrofon in der Hand. Es war total affig. Und so schön. Da hast du natürlich, aber der Charakter, den konnte es natürlich leichter brechen als den Undertaker. Niemand könnte aber jetzt.
Ich stell's mir gerade so geil vor, wenn du da 20 Leute im Ring hast, unter anderem Kane, die alle ein Mikrofon haben und dann das fänd ich schon mega.
Es wäre auch sehr albern gewesen, aber geil. Und vor allem hat es ja dieses Fotoshooting gegeben im Vorfeld, ne? Bei dem aktuelle Superstars, wie WWE seine Wrestler ja nennt, weil es sind ja keine Wrestler, sind Superstars, in Undertaker-Montur sich haben fotografieren lassen. Mhm. Da gab es von Shinsuke Nakamura, da gab es Jeff Hardy, von Alexa Bliss, Sasha Banks, alle in Undertaker-mäßigen Theme aufgemacht. Das sah richtig gut aus. Und warum sie das nicht eingearbeitet haben, frage ich mich bis jetzt. Weil ganz ehrlich, dieser Abschied war echt schwach.
Ich hoffe halt, dass er bei seiner Hall of Fame Induction, dass sie damit warten, bis wieder Publikum zugelassen wird, dass sie jetzt nicht unbedingt sagen, okay, wir müssen das nächstes Jahr machen, wenn bis dahin vielleicht die Lage sich noch nicht gebessert hat, dass sie wirklich warten. Weil, sorry, aber er ist halt so ziemlich die größte Legende.
Wenn man noch einen kennt, dann den fucking Undertaker. Ja. Also der ist so ein bisschen der Michael Jackson des Wrestling mittlerweile. Kennst du Popstars? Kennst du Jackson? Ja. Kennst du Wrestling? Kennst du einen Undertaker? Ja, klar.
Das und Hulk Hogan. Aber ich glaube, der Undertaker ist hier noch ein bisschen massenkompatibler als Hogan heute.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das, was Hogan alles so schlimm macht, kriegt ja auch nur die Bubble mit. Also ich glaube, wenn du 0815 Mensch fragst, der kein Wrestling guckt, der sagt, Hulk Hogan, super, kenne ich von früher, Megatyp.
Ja, richtig.
Also ich, ja. Aber naja, ein kurzer Exkurs, um zu erklären, wer Sasha Banks ist.
ohne mit einem Wort zu erklären, wer sie ist. Sasha Banks heißt eigentlich auch anders im Real Life. Mercedes, wie heißt ihr Name? Fuck.
Varnado. Mercedes Varnado.
Mercedes Varnado nennt sich im Ring Sasha Banks. She's the boss. The boss. Und ihr Finisher ist das Banks Statement.
Banks Statement.
Verdammt. Cooler Finisher aber. Sehr, sehr fantastische Athletin. Und hat halt diese kleine Rolle, in der sie eine von diesen drei Mandalorianern spielt, die ihre Helme abziehen können. Was ein Twist!
Ja, richtig. Also,
ich stand so da und war. Wait a second. Was passiert? Warum?
Was machen die? Auch unser guter Mando stand dann auf dran, so: Hä, das ist aber nicht der Weg. Entschuldigung.
Ja, ich dachte nur so: nicht schon wieder.
This is not the way. Also, wie geil, wie einfach alle Zuschauer sofort aus den Augen von Mando die Situation mitverfolgt haben.
Ja, es war so: Was? Außer du hast Clone Wars geschaut. Weil ja hier für viele Fan-People hier so ein bisschen so vielleicht das Herz oder das Kleppmesser aufgegangen ist in der Hose, dass Bo-Katan hier am Start ist. Bo-Katan, ich würde fast sagen, glaube ich, OG Mandalorian. Also hier, das ist ja die Schwester, glaube ich, der Herrscherin von Mandalore gewesen. Und auch hier, um nochmal die Brücke jetzt auch zu dem zu Giancarlo Espositos Charakter Moff Gideon zu schlagen, der sich am Ende aus seinem TIE Fighter mit diesem Darksaber rausgeschnitten hat. Wer den Darksaber hat, ist de facto Herrscher von Mandalore. Und und das findet man auch in der Folge raus. Sie sucht praktisch diesen Darksaber. Sie weiß, dass Moff Gideon den hat. Zumindest wird ihr das dann auch zumindest so gesagt. Und ja, sie kommen, diese drei Mandalorianer kommen Mando zu Hilfe in Zeiten größter Not, in der das Baby ins Wasser geworfen wird, von einem Mamakor aufgefressen wird. Und dann kommen sie und dann treten sie den Leuten in den Arsch. Und das nicht nur einmal, sondern zweimal. Und genau, das war auch wirklich so ein What-the-fuck-Moment für die Leute, die eben zwar Mandalorian kennen, aber vielleicht nicht die Serie. Okay, der nimmt jetzt den Helm ab. Und da kommt dann auch raus, etwas, was ich jetzt in Diskussion immer mal wieder gelesen habe. Es wurde immer wieder angesprochen, warum nimmt der denn seinen Helm nicht ab? Das ist doch in The Clone Wars, haben die doch andauernd ihre Helme abgenommen. Was ist denn los? Ja, und ja, dann wurde halt da praktisch mehr oder weniger in zwei Sätzen erklärt, ja, du bist aufgewachsen unter so krass Ultrafanatikern, die nur den einen Weg kennen, den des Mandalore. Und ja, du bist ein bisschen krass unterwegs. Und dann gibt's dann auch schon wieder die Spekulation, ob das jetzt hier, ob Mando praktisch von der Death Watch abstammt, die irgendwie so eine Terrororganisation eben von so Fanatikern war, die diese ja entgegen dieser eigentlich sehr friedlichen Herrschaft auf Mandalore entgegengewirkt haben. Fand ich cool, dass sie das erklärt haben, so für die Fanboys. Und was ich auch schön fand, war auch, dass Katee Sackhoff, die Bo-Katan spielt, sie ja auch gesprochen hat in Clone Wars. Und das
Ich habe es gerade gelesen.
fand ich toll,
Irre.
fand ich toll. So, das ist Fanservice, Leute. Das ist
Ich habe mich
Fanservice.
die ganze Zeit schon gefragt, woher kenne ich sie? Und dann nochmal, ich muss ein bisschen graben. Ich kenne sie original nur aus Big Bang Theory. Katee Sackhoff als
Als
sich selbst oder als die Figur, die sie spielt in Battlestar Galactica.
Galactica. Das habe ich halt auch nicht gesehen, ne?
Sie mit Wolowitz in der Badewanne?
Okay.
Ich kenne Katee
Ich,
Sackhoff. Ja,
ja, denn der
okay.
Name war mir bekannt. Ihr Gesicht ist ja ein sehr, sie hat ein sehr eigene Mimik und so. Also man erkennt sie einfach. Und der ist so, Moment, stopp mal, die kennst du? Hä, was? Ich kenne sie jetzt nicht von ihrem YouTube-Channel, wo sie so spannende Videos von 30 Minuten hat, à la What I Eat to Get Camera Ready oder How I Train My Body for Film and Television oder We Tried Cryotherapy and a Cryofacial.
Okay, ich habe jetzt die Glocke aktiviert. Absolut.
Dong Dong. At Katee Sackhoff. Das ist ja toll. Das wusste ich nicht, dass sie, also ich habe Clone Wars nicht gesehen, ne? Sieh's mal.
Keine
Und das
Ich habe
ist.
tatsächlich
Ich habe
angefangen. Ich
angefangen.
habe auch angefangen. Und
Ich habe irgendwie, komme ich nicht rein.
ja, ich will das jetzt hier. Homeoffice will ich nutzen und das nebenher mir irgendwie noch mit reinziehen. Weil, Schande über dich, Six TV, muss ich jetzt mal hier sagen, ihr habt Sailor Moon abgesetzt. Schande über euch. Jetzt weiß ich nicht, was ich nebenher schauen soll. Das mache ich jetzt. Ja, mache ich jetzt mit Clone Wars wahrscheinlich. Oder Rebels, ich weiß es noch nicht. Das werde ich auf jeden Fall noch machen.
Ja, wenn dann schon erst Clone Wars.
Ja, wenn dann
Weil
schon.
ich glaube sonst, weil ich meine, dass Bo-Katan ja auch in Rebels vorkommt. Also dass sie ihm bei,
Ja.
ich bin mir da nicht sicher. Ich
Ich glaube,
weiß nicht.
zwei,
Ich
drei
weiß nur,
Folgen auf
dass
jeden
sie ist doch die
Fall.
Schwägerin von Obi, oder? Also mehr oder weniger die Schwägerin von
Irgendwie
Obi war.
sowas. Ich, wie gesagt, ich habe es auch nicht
Weil
gesehen, deswegen kann ich es nicht
Duchess
sagen. Wir sind die großen
Sedubu oder
Experten, die
wie die
jetzt hier den
heißt.
Mandalorian-Cast machen. Aber
Warte mal. Doch, Duchess Satine
ja,
ist ihre Schwester,
das
hast du ja
ist ja
gesagt.
genau,
Und
das
die
ist
ist
diese
ja mehr oder
Herrscherin.
weniger der Love Interest von Obi, auch wenn die nicht wirklich, ne?
Darf er doch nicht.
Aber sie würden gern, aber er darf ja nicht, er darf schon hier Bunga Bunga. Er darf nur nicht lieben. Also der Jedi-Kodex spricht ja nicht vom Zölibat, sondern nur davon, dass man keine emotionale Beziehung eingehen darf. Also mal einen wegstecken dürfte er.
Interessant, interessant.
Theoretisch. Ich habe mich sehr mit dieser Religion befasst, vom Jediismus.
Warst du einer dieser wenigen, die bei der Volkszählung dann als Religion Jedi angegeben haben?
Da gibt es ja bei uns, glaube ich, nicht. Ich
Ich
habe
glaube,
das
es
auch
war nicht.
mitgekriegt irgendwo. Ich glaube in UK oder in den
Ich
USA.
glaube was. Ich glaube, das war in UK damals. Es ist auch mittlerweile, glaube
Das
ich,
ist
20 Jahre
sicherlich
her oder so.
UK.
Keine Ahnung. Oh Mann, hey. Aber das fand ich, das war auch eine schöne Folge, in der auch Worldbuilding viel passiert ist. Es gab viel Fanservice, auch hier wieder. Natürlich jetzt der größte Fanservice Bo-Katan. Der zweitgrößte Fanservice war der Name Drop am Ende, in der einfach dann
Wollte ich
gesagt
gerade
wurde,
sagen.
du, ja, hier, ja, wir helfen dir, du musst jetzt einen Jedi finden und der Jedi, der wird dir weiterhelfen können. Und dann droppt sie einfach Ahsoka Tano. Und es ist einfach bestimmt auf der ganzen Welt, alle, die sich das anschauen, denken sich, fuck, ja, wahrscheinlich nicht, aber mir zumindest sagt Ahsoka Tano was, auch als Nicht-Clone Wars-Schauer, zumindest schon seit der ersten Folge, ja, wenn man die erste Folge gesehen hat, weiß man das auch. Das ist im Prinzip der Padawan von Anakin. Oder so ein bisschen der da so zumindest sie unter seine Fittiche nimmt und sie so mit ausbildet, sozusagen.
Doch, aber hast du, bevor du die Clone Wars Serie geguckt hast, den Clone Wars Film geguckt? Also nicht Episode 2, sondern den Clone Wars Film?
Nee, weil ich gehört habe, der soll nicht gut sein.
Ja, der geht aber nur ein bisschen mehr als eine Stunde. Also der ist halt relativ egal, aber da wird sie quasi eingeführt. Also da geht es halt eben darum, dass Anakin eigentlich kein Padawan will und sie mehr oder weniger zur Seite gestellt wird. Und dann haben wir halt dieses, er will sie eigentlich nicht als Padawan haben, aber dann ist sie auf einmal ziemlich hilfreich und dann freunden sie sich an. Und also das ist nur quasi die Origin, wie sie überhaupt zu Anakins Padawan wird.
Ah, okay.
Aber
Na
jetzt hast du
doch.
es erfahren, jetzt kannst du es auch weglassen.
Ja, okay, gut. Aber großes Ding, weil Ahsoka Tano natürlich auch den Fall von Anakin auch mitgekriegt hat und auch eine der wenigen Jedi ist, die noch leben. Und das wird sehr, sehr spannend. Ja, es wird sehr, sehr spannend zu sehen, was da jetzt noch zukünftig passieren wird. In der vierten Folge haben wir da leider nichts mehr davon gesehen. Das geht ja wieder in eine andere Richtung. Ich möchte nur ganz kurz hier nochmal sagen, was ich sehr schön fand oder was ich sehr, sehr cool fand, waren sowieso auch hier wieder die Easter Eggs, dass du den Kran, der die Razor Crest aus dem Wasser zieht, dass das ein umgebauter AT-AT ist. Dass du hier. Was war es denn noch? Der, wo nee, General ist es nicht, aber der praktisch diesen Piloten, nicht den Piloten, sondern den Offizier auf diesem Schiff, das sie dann kapern, spielt. Das ist ja hier, na, warum fällt mir der Name schon wieder nicht ein? Der hat auf jeden Fall Bosch. Bosch spielt da die Hauptrolle. Titus Welliver. Und ich kenne ihn eigentlich nur aus Lost, weil er
Ja,
den
genau,
Man
der
in Black
schwarze Mann.
spielt, genau. Und solche Sachen, es ist so schön, das dann zu sehen. Und dann hier auch nochmal ganz kurz Giancarlo Esposito als Moff Gideon, auch nochmal hier, okay, sind das die gleichen, die auch letztes Mal euch angegriffen haben? Ja, wahrscheinlich schon. Ja gut, dann weißt du, was zu tun ist. Und das ist einfach ein Selbstmordkommando in die Wege führen. Und ach, krass einfach. Also fand ich, war eine sehr, sehr starke Folge. Auch wie gesagt, wegen die wieder diesen Anspielungen, wegen Bo-Katan, und auch wie die Mandalorianer zusammengekämpft haben. Also, dass sie da einfach zack, zack, zack
Ja.
hingehen. Geile Sequenz, wie sie das dann hinkriegen. Und auch mit einem Lacher drin dann auch nochmal so, wo habt ihr die gefangen gehalten? Ja, hier im Frachtkontrollraum. Zack, geht das Ding auf, alle Bösen fliegen raus. So, das war's. Setzt den Tee auf, wir sind gleich bei euch. Fand ich schon sehr, sehr schön. Also.
Mir hat der Planet auch gefallen. Das war, sowas hat man bei Star Wars finde ich nicht gesehen. Man hat Wasser gesehen. So viel Wasser sieht man bei Star Wars irgendwie nicht. Klar, in Episode 9, wo Rey da über diesen Dingsfluss zum Todesstern fährt. Aber irgendwie so ein Wasserplanet war mal was Neues. Und dann war es auch nur sinnvoll, dass da eben diese Frog-Menschen und die
Ja, und
Kraken-Menschen und
Mon
die Mon
Calamari.
Calamari leben.
Ja.
War, fand ich dann irgendwie
Das
ganz
Wichtigste,
süß.
was.
Und der Vollständigkeit halber, ganz kurz hier noch Bryce Dallas Howard, die Regie, wenn wir es bei allen anderen
Stimmt.
Folgen jetzt auch gesagt
Ja,
haben,
stimmt.
hier war es wieder die gute Bryce.
Absolut, absolut, voll total gut.
Vor allem auf einem Schiff, also ein echtes Schiffschiff,
Ja, fand ich cool.
so ein scheiß Kahn, Alter. Wir sind in einem, es ist halt Star Wars, Battles in Space.
Es, ja,
Und was
richtig.
machen wir? Wir fahren mit dem fucking Schiff. Also,
Wir
was
fahren
ist
mit dem
denn
Schiffchen.
die Logik einfach?
Das Wichtigste, was ich aus dieser Folge rausnehmen wollte, also ich wünsche mir ja nicht viel zu Weihnachten, aber diesen einen Pullover, den dieser Mon Calamari da anhat, den finde ich mega geil. Also den hat, glaube ich, irgendjemand dann auch gefunden. Den gibt es irgendwo zu kaufen.
Ich hab's auch auf Reddit
Ernsthaft?
gesehen.
Irgendwo habe ich das. Fand ich
Nein, wie geil.
doch sehr, sehr charmant. Genau, richtig. Aber war auch wieder hier schön. Mit diesen neuen Gesichtern. Aber alte Bekannte gibt es dann in der vierten Folge.
Wup,
Ja, genau. Und jetzt, Cotta, bitte. Wer hat denn hier nochmal Regie geführt?
Vierte Folge. Ach, du meinst du etwa die fantastische Folge, in der Carl Weathers auch wieder auftritt, tatsächlich auch
Ja.
Regie führt?
Mit einem wunderbaren Bart.
Wie albern fandet ihr diese Folge? Und wie lang dachtet ihr, ist es vielleicht einer der üblichen Krawallnasen, die hier Regie führen?
Weiß nicht.
Also,
Ich fand's.
so. Wäre Taika Waititi am Ende rangestanden, dann hätte es mich nicht gewundert.
Das
Aber
stimmt.
das war so albern und
Ja.
so 80s.
Mir hat das Spaß gemacht. Mir hat das absolut
Ich fand es
Spaß
auch
gemacht.
lustig, aber es war so ein völliger Bruch. Es war genauso ein Bruch wie die letzte Folge, erste Staffel, bei der halt Taika so richtig reingelangt hat. Und da wurde so richtig Screwball-mäßig. Da wurde so
Wegen
richtig
diesem
Screwball-mäßig.
Mythroll halt, der war die ganze Zeit der Comic Relief.
Er
Allein wie er
war.
sich ein eintintet, als er das erste Mal Mando wieder sieht.
Ja!
Das war ja wie bei Findet Nemo, als dieser genau. kleine Oktopus sich eintintet.
Jetzt habe ich mich eintintet. Oh nein. Das war fantastisch. Das und Horatio Sands einfach nochmal die Bühne geboten. Da konnte er nochmal so richtig rausnehmen.
Das war toll.
Horatio Sands, weil ich wusste auch nicht, dass er bei, also ich bin nicht der riesen SNL-Fan, deswegen wusste ich nicht, dass er bei Saturday Night Live mitgespielt hat, aber man hat einfach gemerkt, Comedic Timing, he's got loads of it. Und das war wirklich sehr, sehr witzig mit ihm.
Ja, aber auch hier, auch die Baby Yoda-Momente fand ich halt auch schön. Ganz am Anfang so, ja, hier, du nimmst das Teil. Also das ist so, das war so
mega,
Rocket
mega.
Raccoon Groot-Moment war das so. Du nimmst das Teil.
Ja.
Das hast du da rausgenommen. Das Teil, das du jetzt in der Hand hast, das tust du dahin, wo du das andere rausgenommen hast. You put the blue wire where the red was and the red one where the blue was. Und es
don't let them touch.
Es ist super. Und natürlich berührt das, berühren die sich die zwei Teile. Und ich finde das so charmant. Und, ja, ich liebe diese Baby-Yoda-Momente, die wirklich, diese kleinen, die das so ein bisschen dann auch wegnehmen, so ein bisschen dann auch diese Ernsthaftigkeit rausnehmen. Und das ist einfach, ach, das ist schön, das bricht's auf. Das ist auch immer so, wenn die Folge vorbei ist, dann rufe ich auch immer meine Freundin dann noch her und sag dann so, ja, hey, guck mal, was Baby Yoda in dieser Folge Tolles gemacht hat. Und dann zeige ich ihr genau diese Szene und dann sagt sie, das ist ja nett und geht wieder. Nein, sie freut sich. Nein, um Himmels Willen, nein, sie freut sich mega dafür. Sie freut sich und lacht dann auch mit. Und ich glaube, es ist auch nicht gespielt.
Schenke ein Baby Yoda zu Weihnachten. Beste Investition, die ich je gemacht habe.
Das wäre eine Idee.
Kostet 35 Euro im NTG-Store oder sowas. Das
wäre eine Idee.
Es ist ein Mini-Plüsch in Yoda-Form. Natürlich will sie das. Liebe Grüße an der Stelle.
Ja. Nee, aber sind schöne Momente auf jeden Fall. Und die ganze Folge, fand ich, war auch wieder hier ein Sammelsurium an was Momenten. Richtig, richtig geil. Auch hier mit, was haben wir hier? Wir haben Lava, wir haben Explosionen, wir haben TIE Fighter, wir haben, was man vielleicht denken könnte, weiß man's, man merkt halt, also im Prinzip geht's ja hier in dieser Story darum, in dieser Folge, dass eine Basis noch ausgeräuchert werden muss, damit dieser Planet in Anführungsstrichen gesäubert ist. Und dann sagt so, ja, komm hier, just one more job and we're done. So ein bisschen so. Und Cara Dune und Grief Karga, die sind dann halt eben mit dabei und sagen, wir machen das jetzt. Und dann gehen sie dahin. Und dann finden sie halt heraus, okay, das ist jetzt nicht hier irgendwie so eine kleine Basis, in der jetzt nur noch irgendwie so ein paar Abtrünnige sind, so die letzten, die aus dem letzten Loch pfeifen oder so, sondern nee, das ist tatsächlich eine Forschungsstation. Und das war auch so dieser eine Moment, der jetzt auch schon wieder, fand ich persönlich, das ein bisschen schade, dass der das dann doch wieder zu sehr an Star Wars, an die Hauptserie vielleicht angeknüpft hat, wenn es das ist, was ich denke, was es ist.
Das ist halt die Frage.
Ja, und zwar finden die ja dann hier diese großen, ich wollte gerade Reagenzgläser sagen, aber diese großen Tanks mit, was wohl aussieht wie Klone von irgendetwas. Also hier werden definitiv Experimente durchgeführt. Und es fällt auch das Wort M-Count. Durch diesen Dr. Pershing, die finden halt eine Aufnahme von diesem Dr. Pershing, dieser eine etwas eingeschüchterte Arzt oder Wissenschaftler, der das Kind auch haben wollte, um es zu untersuchen. Und ja, es geht hier halt dran, dass ja the blood of the child, das Blut des Kindes, das hat einen sehr, sehr hohen M-Wert. Und Leute, M-Wert, das M-Wort, was ist
Magnesium.
Es? Ganz genau. Einen sehr hohen Magnesiumwert und entsprechend muss es seine Diät anpassen. Wir reden von Midichlorianern. Wir sagen es, wie es ist. Midichlorianer wurden lange totgeschwiegen. They're back. They are back. Und das ist schon mal so, okay, krass, okay, es werden Experimente. Und was passiert noch? Man sieht eben diese Klone und man weiß nicht, sind das jetzt vielleicht, wenn man jetzt die letzte Episode angeschaut hat, also die letzte Star Wars Mainline Episode 9, ist das jetzt ein Palpatine-Klon Oder ist es vielleicht ein Snoke-Klon? Weil das sieht sehr vernarbt und eklig aus auf jeden Fall. Und glaub auch nicht mehr lebendig. Bin mir nicht sicher.
Ich glaube es nicht. Ich glaube, nee, dass sie so diese Technologie ein bisschen anteasern damit. Aber ich glaube es nicht, dass das tatsächlich Palpatine / Snokes sind, weil Snoke war ja doch dann auch nur der Klon von Palpatine.
Ja, oder? Mein erster Gedanke halt jetzt wirklich so, holy shit, sind das Klone von Palpatine? Machen die da jetzt?
Ja, es wäre naheliegend, weil irgendwo muss es ja beginnen. Also da so viel Material, wo sie sich rausziehen, wäre es ja nur wahrscheinlich, dass sie dann irgendwie sagen, ja, das wäre eine Verbindung. Es wäre ein bisschen Billo. War ja richtig geil, sah es nicht aus. Es war ja alles irgendwie.
Ja, gut, aber das ist ja auch noch Jahre bevor hier irgendwie so vor Episode 7 und so. Deswegen kann schon sein, dass die noch an den Anfängen sind. Ich kann es nicht sagen. Es kann auch sein, dass die einfach da jetzt Experimente durchführen mit dem Blut eben, der mit diesem hohen M-Wert. Vielleicht versuchen sie halt irgendwie auf irgendeine Art Leute ranzuzüchten oder so zu modifizieren, dass sie auch machtsensibel sind, also dass sie auch die Macht manipulieren können, weiß man jetzt nicht. Keine Ahnung, ich bin da super, super gespannt, aber ich fand, ja, es war eine super spaßige Folge. Und ganz am Ende Moff Gideon auch hier wieder kurz am Start mit einem ominösen Blick auf sein Arsenal, dass da irgendwelche Rüstungen sind. Und ich sage, das sind Dark Troopers. Das sind im Prinzip Androiden-Versionen von Sturmtrupplern. Und nagelt mich nicht darauf fest. Wo habe ich die denn gesehen? Ich glaube, die gibt's, die siehst du ja, glaube ich, in Battlefront, glaube ich, sieht man die. Ich glaube, in Star Wars The Force Unleashed hat man die, glaube ich, auch gesehen.
Dark Forces,
genau, da waren sie, glaube ich, sogar zum
ersten Mal. Da wurden sie eingeführt.
Mit am Start. Und das wäre cool, wenn sie dann so eine Droid-Armee aufbauen würden. Weiß ich nicht, aber finde ich cool. Auch hier wieder, für die, die wissen, was es ist, ist es geil. Für die, die es nicht wissen, ist es auch in Ordnung. Also wenn man da jetzt nicht so viel weiß. Da bin ich jetzt auch hier wieder, ich bin da einfach fucking gespannt.
Aber gut, er muss ja auf mehr oder weniger Androiden zurückgreifen, weil wir in der Folge wieder gesehen haben, wie unfassbar dumm die Trooper sind. Also diese eine Szene, wo die Scout-Trooper auf ihren Speederbikes die Verfolgung aufnehmen und nach gefühlten 10 Sekunden fahren zwei Speederbikes ineinander und explodieren.
Die schaffen es nicht mal den Berg runter.
Es war so großartig. Ich habe schallend gelacht. Es war so dumm.
Ja, ich habe.
Es war voraussehbar. Man denkt, so viel Skill, die können also. Nein, können sie nicht.
Ja, das ist, ja. That's the Stormtroopers for you.
Oh, ja, mein Gott. Also schön auf jeden Fall der Transporter, in dem die drei ja flüchten vor den Thais. Ich habe neulich ein altes Bild gesehen von einer alten Actionfigur, einen Truppentransporter, der verblüffend ähnlich aussieht wie der Traxler Marauder, den sie jetzt eingeführt haben in dieser vierten Episode. Ich finde es aber gerade leider nicht. Es wäre auch wieder so ein lustiger Rückgriff, hätten sie tatsächlich ein altes Toy-Design genommen und umgewidmet für die Serie.
Absolut.
Also kann sein, aber ich habe jetzt keinen direkten Beweis dafür.
Ja, finde ich krass. Ja, aber auch hier wieder, haben sie gut gemacht. Haben sie auf jeden Fall gut gemacht. Schöner Throwback auch hier, diese kurze Anmerkung, dass das ganz schön gefährlich ist, weil da kein Geländer dran ist an dem Zugang. Okay, alles klar. Und ich fand das schön.
Ja.
Das war auch wieder schön.
Also sie schaffen es, ich glaube, um Dinge nochmal von Anfang zu wiederholen, sie schaffen es einfach, beides zu bedienen. Sie haben genug Easter Eggs drin, die aber nicht stören. Aber wenn sie einem auffallen, dann macht es das noch besser. Und bis dahin ist es einfach nur wieder your merry little space opera mit wilden Figuren und seltsamen Verfolgungsjagden und Space
okay.
Magic.
Das ist auch okay. Ja. Ich habe jetzt letztens haben meine Schwiegereltern, also von meiner Freundin, die Eltern, die haben sich jetzt einen neuen Fernseher gekauft. Und da war meine Freundin dort zu Besuch, hat da dort alles eingerichtet und hat dann noch gemeint, so ja, und hier kannst du jetzt auch Netflix reinmachen und Disney Plus Und weißt du was, ich trage das jetzt alles schon mal ein. Dann hat sie sich da halt überall eingeloggt. Und dann hat sie gesagt, ah ja, übrigens, hier gibt's auch eine neue Star-Wars-Serie. Und der Vater von ihr ist so, ja, ist nicht wirklich Fan-Fan, aber er schaut sich die gerne an. Und jedes Jahr, wenn ein neuer Star-Wars-Film rauskommt, gehe ich mit ihm ins Kino. Star Wars und Godzilla und Bond. Jedes Mal, wenn ein neuer kommt, gehen wir da gemeinsam rein. Und ja, und dann hat er jetzt praktisch, hat sie ihm Mandalorian gezeigt. Und einen Tag später sagt sie so Bescheid, ja übrigens, der Vater hat dir was zu sagen. Und dann sagt er so, ja übrigens, ich habe gestern 7 Folgen angeguckt. Er hat praktisch mehr oder weniger die erste Staffel einfach durchgebinged, weil er das so toll fand. Und ja, er ist auch drin. Und dann habe ich ihm aber auch noch erklärt, was das alles noch bedeutet. Was ist dieser Darksaber, mit dem er sich da rausschnetzelt? Und was ist das und das und das? Ich weiß nicht, er hat wahrscheinlich nur die Hälfte verstanden, aber ist egal, weil er hat auch so Spaß. Also das ist wirklich für, ich sag, Casuals für die Hardcore-Fans ist es einfach toll. Das ist wunderbar. Und das ist so dieses Ding. Ich sag mal, wir sind jetzt so ein bisschen in dieser magischen Zeit, in der die ganzen Leute, die damals damit aufgewachsen sind, jetzt die Möglichkeit haben, das in ihren kreativen Berufen auch auszuleben. Kotta, bestes Beispiel, Thundercat. Alleine der Name schon eine Anspielung. Der wunderbare Bassspieler, der, ich weiß nicht, wie viele Videospiel- und Film-References er in seine Liedern verbaut. Es ist wunderbar. Das ist, du kannst, das Drunk-Album ist praktisch wie vollgepackt mit Easter Eggs wie eine ganze Staffel Mandalorian. Also es ist super. Und gerade das ist eine tolle Zeit, weil jetzt wirklich die Leute, die damit aufgewachsen sind, die da auch wirklich einen Fick geben auf dieses ganze Universum und auf das dann auch mit Respekt behandeln, finde ich wahnsinnig toll. Und es ist eine geile Zeit, am Leben zu sein, möchte man jetzt hier sagen. Das ist sehr kitschig, aber ich find's schön, ich find's geil, dass wir das haben. Absolut.
Und sehr limitiert auch in seiner Strahlkraft die Aussage, aber okay.
Ja, absolut. Hey.
Ich hab's nur gedacht, wir leben in geilen Zeiten.
Nein, ja. Popkulturell auf jeden Fall. Musik-Output und da bin ich voll bei dir. Genau dieses Ding, dass einfach Leute ihre persönlichen Helden jetzt hochleben lassen in ihrer eigenen Kunst, ist fantastisch. Neulich, wenn du Thundercat gerade genannt hast, es gibt dieses tolle Duett, welches sie für Adult Swim eingespielt haben. Er und Ariana Grande singen seinen Song Them Changes. Oh, ja. Und er trägt, wenn man genau hinguckt, einen Neon Genesis Evangelion Pulli. Also, das ist fantastisch. Seine Single von Anfang des Jahres hieß Dragon Ball Durag.
Baby girl, how do I look at my Durag? I'm just trying to smash. Finde ich super. Super. Ja. Übrigens, Macarons, blaue. Super.
Das ist so albern, das ist super. Aber es ist schön. Ja, es war dieser Highschool-Movie-Moment. Du hast so einen kleinen Klugscheißer-Charakter, der sich am Ende durchsetzt. Der Nerd, der Spezialkräfte hat, der gebullied wird, kriegt am Ende seine Macarons. Wie schön. Ich hab's ja gefühlt.
Ja, und was ich auch gefühlt habe, war die ganze schöne Razor Crest, auch hier wieder Luftschlacht gegen die TIE Fighter. Razor Crest absolut nicht für sowas ausgelegt. Kriegt's aber trotzdem hin mit dem Anakin Move I'll Try Spinning. Und es klappt. Und du siehst einfach nur im Hintergrund, immer wenn du die Cockpit-Shots siehst, siehst du Baby Yoda hinten dran mit den Armen oben. Woo! Mega! Es ist so. Da geht mir das Herz auf und ich freue mich dann jedes Mal. Und dann kotzt er. Und dann kotzt er.
Aber er hat süß gekotzt.
Ja, auf jeden Fall. War schön.
Es war nicht so plötzlich wie Groot.
Aber es war gut. Was würde.
Fand's auch süß, wie sie zusammen getrunken haben, um das nochmal reinzuwerfen. Wo Baby Yoda probiert, unter den Helm zu gucken. Weil ich habe echt gedacht, der nimmt den Helm ab in dem Moment.
Ja,
da hab ich gedacht,
wow, so, der hat ihn schon halber ab. Der hat ihn schon halber ab.
Aber er hat ihn dann zum Glück nur gekippt. Ich hab gedacht, dass das irgendwie hier Sasha Banks und die anderen ihm letztes Mal vielleicht so viel eingeredet haben, dass er sagt, scheiße, ich zieh meinen Helm ab.
Aber ja, wobei ja, schon, aber keine Ahnung, so in-Universe irgendwie dann auch, ja, okay. Klar, er muss irgendwann mal trinken und er muss irgendwann mal was essen.
Ja.
Aber hier hat das einfach gepasst. Und ach, ja, da können wir jetzt auch drauf spekulieren, ob er in dieser Staffel auch nochmal seinen Helm abnimmt, ob man nochmal sein Gesicht sieht, ob es ein Wiedersehen auch mit Bo-Katan gibt, weil ich glaube, jetzt geht das Ganze so richtig los. Das war jetzt hier, wenn man das jetzt auch so sehen möchte, vielleicht auch ein Stück weit eine Füller-Episode, aber auch nicht so wirklich, weil auch hier wieder charaktermäßig viel gemacht wurde, auch das angekündigt wurde oder so ein bisschen angeteasert wurde, dass Cara Dune auch hier eine etwas, ich sag jetzt mal, düsterere Vergangenheit hat, zumindest jetzt hier auch so mit
Alderaan und so. Wenn wir das mal ansprechen dürfen, wie dumm war dieser Dialog? Er hat sie gefragt, ob sie irgendjemand auf Alderaan verloren hat. Der fucking Planet ist explodiert.
Sie hat wahrscheinlich alle verloren.
Also, ganz ehrlich, was soll die Frage? Was soll sie sagen? Ah, nee, du, die waren zufällig alle gerade auswärts. Die waren alle nicht auf dem Planeten.
War relativ hilflos.
Cara Dune, also sie lässt mich Dinge fühlen, sagen wir es mal so. Ich habe Angst vor ihr, aber irgendwie zieht mich das auch zu ihr hin.
Gina Carano wäre so Kandidat für Tod durch Snoo-Snoo bei mir.
Gina Carano hat neulich gelesen, es wurde schon darüber spekuliert, ob sie ihr einen einfachen Ausstieg aus der Serie bieten wollen, weil sie neulich bei Twitter dumme Maga-Scheiße gepostet hat. Oh. Und das hat Gina Carano für mich leider ein bisschen kaputt gemacht.
Warum sagst du das jetzt?
Weil ihr es früher oder später sowieso gehört hättet.
Och Mann.
Ja, ich war auch sehr enttäuscht. Das ist so, Gina Carano habe ich immer sehr hoch gehalten und dann kommt sie mit so, ich will es gar nicht rezitieren, ich habe es auch schon wieder vergessen.
Aber in Alarm Stufe 3 hat sie doch eine russische Agentin gespielt.
Ja, es hat abgestrahlt. Yeah, keine Ahnung, es ist...
Oh. Ups. Vielleicht.
You Ups, see?
Das macht mehr Sinn, als man möchte.
Ja, es ist traurig. Ja, so eine gute vor der Kamera und so ein Dummbatz auf Twitter, das war wirklich schade. Ja,
dann mehr Sasha Banks, mehr Bo-Katan, mehr alles. Was würdet ihr jetzt sagen, welche der vier Folgen bislang war jetzt die für euch stärkste?
Erste, ja. Also da lässt sich wenig drum rumreden, glaube ich. Mit dem Setup, die Atmosphäre, der Endkampf, Timothy Olyphant. Ich habe einfach einen sehr großen Manboner für Timothy Olyphant.
Der Mann ist so gut gealtert.
Oh mein Gott.
Oh yeah.
Also, und ich habe ihn verwechselt mit dem Typen, der Captain Pike in Discovery gespielt hat. Das ist leider, das war mein Fehler. Ja, ist echt, das war nicht Aaron Maud. Egal.
Sehr gut.
Fantastisch. Sehr sympathischer Einstieg mit einem großen Twist am Ende. Und jetzt gerade, sagen wir so, es begann bei einer 90. Und hat sich dann so Folge 2 Ich bin auf 65 und jetzt wieder sind wir bei einer guten Mid-80er Rating bei mir.
Gut. Auf der 10er Skala, das ist noch gut. Also ist nicht Mittelmaß, auf jeden Fall. Da bin ich, ich glaube auch, dass jetzt das Ganze so ein bisschen Fahrt aufnehmen wird. Ich glaube, das war jetzt die letzte ich könnte mir gut vorstellen, dass das in Anführungsstrichen die letzte Füller-Folge war, in der jetzt, sage ich mal, storymäßig jetzt nicht hier ein bisschen was gemacht wird, sondern jetzt könnte was passieren. Also Ahsoka, gehe ich mal davon aus, dass meine Prognose jetzt, die muss eigentlich jetzt in der nächsten Folge kommen. Würde ich mich wundern, wenn nicht.
Oder halt in der letzten Folge. Aber auf jeden Fall haben wir ab jetzt nur noch neues Material. Alles in den Trailern, was drin vorkam, wurde gezeigt. Also ab jetzt ist wirklich neues Terrain, wie man so schön sagt, wie die schöne Dame aus Frauentausch gerne sagt, dein Terrarium. Aber ab jetzt ist alles ungesehen. Finde ich geil, habe ich Bock drauf. Und ich weiß auch nicht so hundertprozentig, was ich erwarten soll. Ich weiß auch noch nicht so richtig, was das Endgame von Mando sein wird. Ob es wirklich damit endet, dass sie irgendwie Mandalore zurückerobern von Moff Gideon oder worauf das Ganze hinausarbeitet. Aber ich finde es gut, dass ich es noch nicht weiß. Mhm. Weil das zeigt, dass die Serie einen trotzdem dran halten kann, wissen, auch wenn wir nur nicht wissen, was das große und ganze Picture sein soll.
Ja, du hast auch diese Momente. Und
deshalb habe ich Bock.
Du hast auch diese Folgen, die so ein bisschen, ja, okay, hier ist nicht wirklich was passiert. Die sind jetzt im Prinzip nicht wirklich weitergekommen als vorher. Ja, aber das macht auch den Charme aus. Also, weißt, wenn das so ist, dann schaue ich mir gerne noch mal 4, 5 Staffeln davon an mit jeweils 7, 8 Folgen, weil das ist einfach. Ich finde, wie gesagt, die machen das mit dem Worldbuilding toll. Es ist so viel Liebe da drin. Es steckt so viel Arbeit auch da mit drin und du merkst einfach, John Favreau, ja, die haben einfach Bock, das zu machen. Und ich bin da Ich könnte da, ja, ich hätte jetzt auch Bock auf 3, 4 Staffeln. Jetzt schon. Macht das, Disney, bitte. Ich will, ich will.
Ja, gut, 3. Staffel, also die ist ja schon. Also die kommt ja auf jeden Fall.
Ja, natürlich.
Und ich denke mal, ich glaube jetzt nicht, dass es 6, 7 Staffeln geben wird. Ich denke mal maximal vielleicht
4 oder 5.
4. Staffel, wenn überhaupt eine 5. Und dann wird es auserzählt sein. Und dann habe ich aber auch Bock auf mehr in der Art. Ja, ich brauche dann nicht, ich brauche keine 10 Staffeln über The Mandalorian, wenn die Geschichte irgendwann auserzählt ist. Aber wenn ihr mir in so einem Style dann halt wirklich eine Obi-Wan-Serie gibt, oder es muss nicht mal von mir aus Obi-Wan sein, es kann auch jemand x-beliebig sein, den wir bisher vielleicht noch nicht kennen, aber der halt mit so einem Respekt an diese, an dieses Franchise rangeht und trotzdem neue Impulse setzt. Auf sowas habe ich einfach Bock und gerne mehr.
Ja, also ich hätte auch Bock auf 3 Staffeln mit jeweils 20 Folgen die Abenteuer des Salacious Crumb im Outer Rim. Oder Stories from Jabba's Palace. Eine kleine Anthologieserie von Leuten, die Jabba besuchen gehen. Fände ich auch cool. Was
bei nur wenn Forky dabei ist.
Nur wenn Forky dabei ist. Ja, Forky hätte ich auch Lust. Wenn er wieder witzige Fragen stellt. Forky aus Toy Story 4, Kotter, falls du den noch nicht gesehen haben solltest.
Da hat mir die Kate auch eine sehr gute Serie empfohlen. Nämlich Forky.
Forky as a question. Wenn du das, du hast Mega. Disney Plus, schau es dir an. Es sind einfach, wie viele Folgen sind es? 8? Die gehen alle nur so 6, 7 Minuten. Und Forky ist dieser neue Charakter aus Toy Story, aus Toy Story 4, der ja simple Dinge des Lebens beantwortet. Was ist Zeit? Was ist Liebe? Und alles drumherum. Und es artet jedes Mal aus. Und es endet auch irgendwie gefühlt jedes Mal in einer existenziellen Krise. Aber es ist schön. Schau es dir auf jeden Fall mal an.
Braucht nicht noch mehr dieser Sorte, aber guter Tipp, danke.
Du, das hast du an einem Tag. Das hast du, genau, an einem schönen Nachmittag, gediegenen hast du das durch. Und ja, wie gesagt, Ahsoka Tano, ich sag, nächste Folge kommt sie. Rosario Dawson wird sie spielen. Auch hier wieder, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich hab so Bock. Ich hab so Bock jetzt.
Ja, vor allem bin ich auch mal gespannt, ob sie sich komplett im Make-up machen oder ob sie da auch irgendwie Motion Capture machen. Bin ich gespannt, wie da der Ansatz sein wird.
Naja, also ich meine, die haben das hier mit den Twi'leks ja auch ganz gut hinbekommen und ich denke mal, das werden sie hier auch sicherlich irgendwie gut gelöst haben. Aber auch hier wieder, es gibt keine Bilder. Also da ist nichts geleakt, nichts irgendwie raus, was die Optik angeht. Also finde ich auch wahnsinnig. Also da haben sie schon ihre Hausaufgaben gemacht im Anti-Leak-Team.
So ist die offizielle Bezeichnung.
Das genau. Anti-Leak-Team, ja, absolut. Ja, geil. Also ich bin sehr interessiert an, wie es weitergeht. Und ich will mehr Moff Gideon. Ich will optimalerweise auch mehr Bo-Katan in der Zukunft haben. Und ich bin gespannt, was die nächsten 4 Folgen bringen werden.
Wie wir alle, denke ich mal. Ja, absolut. Und ich hoffe mal, dass wir uns dann am Ende der Staffel wieder zusammensetzen und wieder ein bisschen über Mandalorian, hauptsächlich über Wrestling reden können, weil das wäre dann einfach wieder.
Der große Mandalorian Wrestlecast. Finde ich gut. Hätte ich Bock drauf. Ja, da würde ich einfach sagen, wir machen hier jetzt einen Punkt dran. Und ich denke, es ist alles gesagt. Über Wrestling reden wir ein andermal, wie gesagt. Ich würde mich jetzt hier an der Stelle auch nochmal bedanken bei Kotta, dass du dir die Zeit genommen hast, heute wieder mit dabei zu sein.
Na klar.
Sehr, sehr schön. Fabian, auch danke, dass du da bist. Immer an meiner Seite.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja. Und ja, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Dieses Mal ging es, glaube ich, nicht ganz so lange. Wir sind, glaube ich, ein bisschen unter 1,5 Stunden. Das ist okay. Und in dem Sinne verabschieden wir uns und ansonsten hört ihr uns in der nächsten regulären Fernsehsesselfolge, die was ganz Besonderes wird. Jetzt können wir es doch sagen, dass das die nächste
Folge. Wir werden trinken nebenbei, sehr viel.
Wir werden sehr viel trinken.
Team Lumumba.
Wir werden über Weihnachtsfilme reden. Ja, viel Spaß da auf jeden Fall schon mal mit. Und Kotta, wie gesagt, auch hier, danke, dass du da warst und wir hören uns spätestens beim nächsten Mandocast.
Aber ja. Kit, wo findet man das denn alles?
Ach so, ja, das findet ihr an der Stelle, an der ihr jetzt auch diesen Podcast hört, sprich auf Spotify, überall, wo es Podcasts gibt, auf Apple. Wenn ihr unsere Stories sehen wollt und auch unter anderem wissen wollt, wer ja Star heute Geburtstag hat, was gerade sehr oft bei uns passiert in unserem Insta-Feed, dann ja, Fernsehsessel-Podcast auf Instagram. Wir sind auch auf Facebook. Wir sind auch privat auf Insta unterwegs. Ich bin Shogun_Grey. Fabian ist
Ferb_Derb. Ich habe es mir aufgeschrieben.
Sehr gut. Und Kotta ist
Kotta mit K.
Richtig. Also lasst ein Like da, wenn ihr wollt. Könnt ihr auch abonnieren. Würde uns freuen. Ihr Geilen, vielen Dank nochmal, dass ihr da wart, ihr, die ihr zugehört habt. Danke, dass ihr es ausgehalten habt. Und wir loggen uns aus. Schönen Abend euch, ihr Geilen. Bis bald.
This is the way.
Bam. Ba-ba-da. Ba-ba-da.